Mercato Rosso mit Barbara Novak.
Herzlich willkommen bei mir Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschen, Meinungen und eine feine Musikmelange. Meinen Podcast Mercato Rosso gibt es alle zwei Wochen neu auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio-Streaming-Portalen. Auch heute wieder ein Schwerpunktthema, zwei Gäste. Dieses Mal ein Experte sowie eine Vertreterin aus dem Kunst- und Kulturbereich. Zwischendurch genießen wir Musik von heimischen Künstlerinnen. Mein Thema heute: Belastung für Körper und Geist. Wie geht's uns mit Corona? Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde in Österreich der erste Lockdown verhängt. Vieles hat sich seither auf allen Ebenen unseres Lebens getan. Auch unsere psychische Gesundheit hat einiges einstecken müssen. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich mir heute ansehen, welchen mentalen Herausforderungen wir uns angesichts der Krise täglich stellen müssen. Isolation und Vereinsamung, Überlastung und Überforderung sind nur einige wenige Schlagworte, über die ich in der heutigen Sendung sprechen möchte. Dazu begrüße ich sehr herzlich bei mir heute Morgen Dr. Georg Psoter, Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien. Schönen guten Morgen.
Auch von mir einen schönen guten Morgen.
Und herzlich willkommen Doktorin Sabine Haag, Kunsthistorikerin und Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums in Wien. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen auch meinerseits.
Wir starten mit meinem heutigen Musikwunsch. Eine gesunde Ernährung, regelmäßiger Sport, Homeoffice, Homeschooling, Beziehungen, Pflege und Betreuung von Verwandten, Freundschaften über Distanz aufrechterhalten. All das begleitet unseren täglichen Alltag und das ist sehr viel. Da ist es selbstverständlich, dass man manchmal das Gefühl hat, nicht alles unter Kontrolle zu haben. Dass das aber okay ist, darauf macht die österreichische Singer-Songwriterin Kathi Kalloch aufmerksam. Anfang Februar brachte sie ihre erste Single unter ihrem eigenen Label heraus. Ein ganz toller Erfolg. Herzliche Gratulation an dieser Stelle an Kathi Kalloch. Der Song heißt Okay und handelt von Verlusten und der Erkenntnis, dass man nicht alles kontrollieren kann. Oder muss. Das wollen wir uns alle vor Augen halten. Kathi Kalloch mit Okay.
Die Party ist abgesagt, den Job hat wer andere, das Herz ein bisschen angeknackst und ich bin grad nicht angesagt. Meine Leidenschaft ist schon zu lange auf Reisen. Der Plan ist nicht aufgegangen, die Bahn einfach abgefahren. Und egal wohin ich laufe, ich hab keinen Empfang. Die Stimme in meinem Bauch ist ein bisschen zu leise. Ich lass mich einfach treiben. Es ist schon okay, yeah, yeah. Es ist schon okay, yeah, yeah. Ich kann's nicht kontrollieren, was soll schon passieren, was soll schon passieren. Es ist schon okay, yeah, yeah. Es ist schon okay, yeah, yeah. Ich denk, ich komm damit klar, dass vieles nicht klar ist. Es ist schon okay. Ich dachte, ich hab's in der Hand, doch dann bist du gegangen. Und langsam wird mir klar, mit ein bisschen Abstand, meine Welt dreht sich endlich weiter.
Ich denk, ich komm damit klar.
ich hab's in der Hand. Doch dann bist du gegangen. Es ist schon okay, yeah, yeah. Es ist schon okay, yeah, yeah. Ich kann's nicht kontrollieren, was soll schon passieren. Oh, es ist schon okay, yeah, yeah. Es ist schon okay, yeah, yeah. Ich denk, ich komm damit klar, dass vieles nicht klar ist. Es ist schon okay.
Melange oder Mokka?
Herzlich willkommen zurück in meiner Sendung. Belastung für Körper und Geist. Wie geht's uns mit Corona? Mit Dr. Georg Psoter, Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien und Doktorin Sabine Haag, Kunsthistorikerin und Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums in Wien. Ich vermisse es ja sehr, am Sonntagmorgen in meinem Lieblingscafé zu sitzen, gemeinsam mit meinen Freundinnen, und wir plaudern, lachen, trinken Kaffee, essen ein gutes Frühstück. Das ist seit einem Jahr eigentlich fast nicht mehr möglich, oder wir sind im interaktiven Raum unterwegs, virtuell, machen dann unsere samstägigen, sonntägigen Brunches virtuell. Trotzdem die Frage an Sie beide, Sonntagvormittag, gab es da so Rituale, die es jetzt nicht mehr gibt, und vor allem, was kommt bei Ihnen denn als Heißgetränk Sonntagmorgen auf den Tisch? Liebe Frau Doktorin Haag.
Ja, also für mich am Sonntag wie an jedem Tag genieße ich meinen japanischen grünen Tee. Der ist wirklich mein Lebenselixier, möchte ich ganz ehrlich sagen. Seit ich das erste Mal in Japan war, vor 30 Jahren, zählt das für mich wirklich ganz fix zum morgendlichen Energiekick, auch heute. Und wie gesagt, ansonsten würde ich natürlich jetzt ganz gerne das tun, was ich immer tue, am Sonntagvormittag joggen gehen im Prater. Das habe ich jetzt heute mal ausgelassen, aber das ist auch sozusagen das Äquivalent, was Energiekick am Sonntag betrifft, zum grünen Tee.
Dankeschön. Herr Dr. Psoter, wie sieht's aus mit sonntagvormittäglichen Ritualen und Getränken?
Ja, die gibt es auch bei mir. Bei mir ist es auch Tee, aber Schwarztee, ein kräftiger Assam mit ein bisschen Milch. Köstlich. Das gibt auch mir sozusagen einen Kick und ist auch etwas, was man mit ein bisschen Muße machen kann und soll. Zum Sonntagsritual gehört bei mir auch ein längerer Spaziergang, aber jetzt am Vormittag ist zuerst einmal Zeitung lesen in allen möglichen Varianten angesagt, und auf das freue ich mich auch schon immer wieder.
Sehr schön. Damit sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema, nämlich auch das seelische Wohlbefinden, auf das wir heute besonders eingehen möchten. Und da stelle ich mir natürlich sofort die Frage, wie geht's denn Ihnen? Wie erleben Sie dieses oder erlebten Sie dieses erste Jahr Corona? Wie belastend war das für Sie oder auch für Ihre Familie oder Ihre Freunde? Herr Dr. Psoter, jetzt nicht nur aus der Profession heraus, zu der wir ja auch noch kommen, sondern aus dem persönlichen Erleben.
Aus dem persönlichen Erleben kann ich sagen, dass es mir selber jetzt einmal gut geht. Ja, dass es im Verlauf dieses Jahres für mich schwierigere Zeiten gab als die jetzige, muss ich sagen. Ja. Also auch wenn ich jetzt genau ein Jahr zurückblende, es geht auch meiner Familie gut. Wir haben verschiedenste Herausforderungen gehabt, wie viele Familien. Ja? Und betrifft auch meine Freunde. Und erfreulicherweise haben wir erstens einmal alle dieses Jahr überlebt, und es geht uns soweit allen gut. Ich würde noch gern anmerken, dass gerade so vor einem Jahr, also im Lockdown 1, das schon eine enorm verunsichernde Situation war. Und wenn man jetzt Mediziner ist und sich dann, wie damals, also alle möglichen Fragen noch zusätzlich gestellt hat und keine Antworten dafür da waren, war das schon einmal eine andere Situation wie jetzt, wo man doch einiges weiß. Und letztlich, wir müssen zwar nicht immer alles unter Kontrolle haben, aber wenn wir nichts mehr unter Kontrolle haben, ist auch ein Gefühl, was uns gar nicht gut tut. Und und mit mehr Wissen und mehr einschätzen können von Situationen, stellt sich auch ein bisschen mehr ein Gefühl der Sicherheit ein.
Danke, Herr Doktor. Nachdem bei Ihnen ja die Arbeit, würde ich sagen, auch aufgrund der Pandemie noch zugenommen hat und an Quantität nochmal, vielleicht auch an Qualität, auf das kommen wir noch zu sprechen, mehr geworden ist, musste die Frau Doktorin Haag ihre wichtige Institution zusperren und ist quasi auch Opfer des Lockdowns geworden. Wie geht es Ihnen denn persönlich, Frau Doktorin, mit diesem Jahr, mit dieser Herausforderung und Ihrem engsten Umfeld?
Ja, also es ist eigentlich erstaunlich, wenn man sich vorstellt, dass wir sind jetzt seit einem Jahr in dieser sehr außergewöhnlichen Situation. Eine Situation, die für uns, glaube ich, alle vollkommen neu war, die uns unvorbereitet getroffen hat und man musste vor allem sehr, sehr rasch handeln. Wir haben sozusagen keine Blaupause gehabt, wo wir gesagt haben, schauen wir nach in unserem Handbuch, wie geht man damit um und dann arbeiten wir das sozusagen ab, sondern wir mussten sehr, sehr schnell reagieren. Wenn ich jetzt einmal meine berufliche Situation anspreche. Zu unserer Museumsgruppe, zum KHM-Museumsverband gehören ja insgesamt 3 Museen mit 8 Standorten und wir beschäftigen knapp 720 Mitarbeiter. Und da galt es wirklich innerhalb kürzester Zeit sozusagen einen gangbaren Weg für alle zu finden. Natürlich auch auf der einen Seite sofort versuchen, Ruhe, Sicherheit, Vertrauen in die Mannschaft zu bringen, dass wir in der Geschäftsführung das gut hinbekommen werden, dass wir dafür sorgen werden, dass wir uns bemühen werden, das Bestmögliche aus dieser für uns sehr ungewohnten neuen Situation zu machen, Sicherheit zu schaffen, Arbeitsplätze weiterhin sichern zu können, natürlich die Gesundheitsmaßnahmen voll und ganz mitzutragen, was auch bedeutet hat, die Häuser zu schließen, innerhalb mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen. Also das waren schon sehr, sehr große Herausforderungen. Ich möchte dazu auch, weil Sie natürlich auch das Persönliche angesprochen haben, für meinen Mann, für meine Kinder, für meine Familie, für meinen 89-jährigen Vater, der in Vorarlberg lebt, darf ich einfach sagen, es war für uns eine Situation, die uns sehr eng zusammengebracht hat durch den häuslichen Lockdown sozusagen. Und wir konnten familiär ganz stark auf dieser engen Bindung aufbauen und uns stützen. Das war sehr, sehr positiv.
Danke vielmals für diesen Einblick, Frau Doktorin. Da darf ich gleich den Experten jetzt fragen, wenn es um die psychosoziale und psychische Gesundheit geht. Wie wichtig ist denn in so einer Situation, in so unsicheren Zeiten, wenn, so wie die Doktorin gerade beschrieben hat, sie sehr darum bemüht war, ihren Mitarbeiterinnen Sicherheit zu geben, Vertrauen zu geben, Hoffnung, Perspektive zu geben. Wie wichtig ist denn das und kann das auch die stärkere Isolation, die Vereinsamung, die wir jetzt auch in diesem Jahr erlebt haben, durch Social Distancing, mein persönliches Unwort, glaube ich, meines Lebens, nicht nur des letzten Jahres, kann das wirklich dann alles wieder gut machen und braucht's das oder braucht's dann noch viel mehr?
Es kann vielleicht nicht alles wieder gut machen, weil das in solch schwierigen und volatilen Situationen nicht, also jetzt wirklich in der Gesamtheit des Ganzwiedergutmachens möglich ist. Aber es kann eine wichtige Basis, eine wichtige Grundlage sein und das Sicherheit schaffen, Sicherheit ganz allgemein formuliert. Also Sicherheit hat einen existenziellen Aspekt, hat einen wirtschaftlichen Aspekt, alle diese Dinge, hat natürlich auch einen gesundheitlichen Aspekt. Sicherheit schaffen ist in der Bewältigung einer Krise einmal die Basis.
Richtig. Ein gutes Stichwort, Unterschiedlichkeit. Eine Sache war den meisten in diesem Jahr besonders wichtig, nämlich, dass man zu Weihnachten wieder als Familie zusammenkommen kann und dieses heimelige Gefühl auch, das so wichtig ist, in diesen Zeiten der Geborgenheit gemeinsam erleben konnten. Das bringt mich auch gleich zum Musikwunsch von Dr. Psota. Der wünscht sich nämlich Kerzen, Karpfen und Du von Josch. Und da geht es um Weihnachten und um das Weihnachtsfest. Der österreichische Musiker ist vielen durch seinen Hit Cordula Grün aus dem Jahr 2018 bekannt. Er schrieb mit Kerzen, Karpfen und Du ein Weihnachtslied für Licht ins Dunkel, bei dem dann alle Erlöse auch an den Verein gingen. Versuchen wir uns doch ein bisschen in Vorfreude, wenn auch schon in sehr früher Vorfreude oder in schönen Erinnerungen zum letzten Weihnachtsfest und hören wir Kerzen, Karpfen und Du von Josch.
Trotzdem gern daheim. Und ich freu mich über die Maroni. Ich kauf mir gern ein paar, obwohl ich ja selber keine mag. Doch immer um die Zeit ist alles anders als sonst. Und ich weiß, dass ich dann irgendwo anders sein soll.
Künstlerinnen geben bekanntermaßen oftmals ihr tiefstes Inneres in der Kunst und in ihren Künsten preis. Frau Doktorin Haag, Sie feiern ja im heurigen Jahr einen ganz besonderen Geburtstag, nämlich nicht persönlich, sondern das Kunsthistorische Museum wird 130 Jahre alt. Und damit kann ich mir vorstellen, haben Sie sich ein großes Programm auch überlegt. Wie glauben Sie denn, können Sie auch künstlerisch diese Corona-Zeit, dieses spezielle gesellschaftliche Erlebnis, das uns alle so prägt, auch künstlerisch in diese Feierlichkeiten einpacken? Oder wie glauben Sie auch selbst als Kunsthistorikern, wird sich denn künstlerisch Corona irgendwie manifestieren bei uns?
Ja, Künstler und Künstlerinnen reagieren natürlich sehr, sehr sensibel, fast möchte man sagen seismografisch, auf gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere auch auf bedrohliche Situationen, die auf prekäre Lebensumstände vielleicht auch dann verweisen, wie es die Pandemie auch gezeigt hat. Und wie gesagt, wir haben auch in diesem Kontext versucht uns überlegt, wie können wir im Bereich unserer Museumstätigkeit auf die Krise reagieren, auf Covid reagieren und haben also hier verschiedene Möglichkeiten gewählt. Auf der einen Seite haben wir in der Wagenburg eine Ausstellung konzipiert, die heißt Coronas Ahnen. Da geht es darum, einen Blick zurück in der Geschichte zu werfen, dass es Seuchen und gesundheitliche Krisensituationen, Katastrophen immer schon gegeben hat. Wie haben die Menschen darauf reagiert? Welche Maßnahmen wurden getroffen? Und dann kommt man eigentlich sehr schnell auch drauf, dass es diese gewissen Themen mit Seuchen, mit Impfungen, mit Todesraten, Quarantäne, Grenzschließungen, aber auch Gottesvertrauen sozusagen auch schon in früheren Zeiten gegeben hat. Damit wollen wir den Menschen ein bisschen auch zeigen, es wird weitergehen. Es ist vielleicht für uns individuell eine neue Situation, aber in der Geschichte gab es hier schon Beispiele und die Menschheit hat überlebt, hat sich weiterentwickelt. Dass heute, dass sich vielleicht ein bisschen ändert oder geändert hat, wie sich das manifestiert in der Kunst, in den Künsten, hat vielleicht auch damit zu tun mit einer gewissen Säkularisierung der Gesellschaft. In der Pestzeit hat man in Wien zum Beispiel die Pestsäule errichtet, ein ganz großes Monument, das heute auch natürlich noch den Graben ziert. Sowas wurde jetzt in diesem Jahr der Pandemie nicht gebaut, aber ich habe es berührend gefunden, dass dort Kerzen abgestellt wurden, also dass die Menschen diese Verbindung mit den höheren Mächten in irgendeiner Form doch gesucht und wahrgenommen haben. Das führt mich auch zu einem anderen Thema, mit dem wir in unserem Geburtstagsjahr, das Museum feiert am 17. Oktober den 130. Geburtstag, wie wir in diesem Jubiläumsjahr auch versucht haben, dieses Thema der höheren Mächte aufzugreifen. Unsere Frühjahrsausstellung heißt Höhere Mächte von Göttern, Menschen und Naturgewalten. Und da geht es ein bisschen um die irdischen Mächte und die himmlischen Mächte, aber auch nicht nur was europäische Kunst aus der Sicht unserer europäischen Sammlungen, sondern wir haben auch das Weltmuseum, also unser ethnografisches Museum und das Theatermuseum eingebunden, um hier wirklich einen großen kulturellen Bogen zu schlagen, was die höheren Mächte in unser aller Leben eigentlich bedeuten. Und wir haben auch die Bevölkerung dazu aufgerufen, übers Internet Texte beizusteuern. Also es ist auch ein partizipatives Element in dieser Ausstellung.
Meine nächste Frage geht an Herrn Dr. Psoter. Jetzt haben wir gerade ein bisschen auch einen Ausblick, einen eigentlich positiven Ausblick, wenn man in die Vergangenheit blickt. Das heißt, man kann positiv sehen, wir haben schon viele Krisen, auch Gesundheitskrisen, historisch gut überlebt und wissen, es geht weiter und es gibt auch wieder bessere Zeiten werden kommen. Das ist ja an sich für uns eine gute Nachricht. Jetzt versuche ich ein bisschen immer auch in dieser Corona-Pandemie etwas Gutes zu finden. Und da stellt sich natürlich die Frage, können wir zum Beispiel, und ich würde von Ihnen gerne wissen, ob Sie das auch so sehen, als positiv vermerken, dass das ganze Thema psychische Gesundheit, insbesondere psychische Erkrankungen, viel stärker jetzt auch diskutiert wird, öffentlich diskutiert wird. Ich erlebe Menschen, die ganz offen damit umgehen, dass sie sagen, sie haben depressive Verstimmungen, es geht ihnen schlecht. Das Corona, das ist nichts für sie, das drückt sie, die auch Hilfe suchen, die diese Hemmschwelle auch überwinden, sich jemandem anzuvertrauen oder auch offen in ihrem Freundes- und Familienkreis darüber zu reden. Also erleben wir so etwas wie eine Enttabuisierung von psychischer Erkrankung?
Wir erleben eine Akzentuierung des Bewusstseins oder der Erkenntnis, dass es die Psyche gibt und dass die Psyche ein relevanter Faktor des Lebens ist und dass man auf das psychische Momentum einfach nicht vergessen soll. Ja, das erleben wir ganz sicher. Ein bisschen habe ich die Sorge, dass, weil psychisch krank, das ist ungefähr genauso facettenreich wie körperlich krank. Ja, und das kann sehr leicht und trotzdem unangenehm sein. Ja, aber auch sehr schwer. Und für das Mitreagieren mit einer depressiven Verstimmtheit oder auch einer Ängstlichkeit in einer Situation, die das auch herausfordert sozusagen, dafür ist sicher mehr Verständnis, ja, weil das einfach mehr Menschen betrifft. In Wirklichkeit betrifft es ja auch jetzt mehr Menschen, also im Sinne einer Reaktionsbildung auf das, wie es eben jetzt so ist. Das heißt noch nicht, dass das Verständnis gegenüber schweren psychischen Erkrankungen damit steigen muss. Ja? Und das ist etwas, was wir auch geschichtlich immer wieder finden, ist, gegenüber Belastungen und Reaktionsformen darauf, die eben viele betreffen, gab es immer wieder mal Zeiten mit mehr oder mit weniger Verständnis. Aber dennoch möchte ich sagen, die Hoffnung, dass daraus auch eine zunehmende Enttabuisierung psychischer Erkrankungen ganz generell werden könnte und dass das Thema psychische Gesundheit damit wesentlich mehr präsent ist, die Hoffnung halte ich für berechtigt.
Der deutschsprachige Singer-Songwriter Joe Stöckholzer aus Innsbruck interpretiert das vermeintliche Alleine-Sein in seinem Song »Alleine sein ist keine Tragik« auf seinem Album »Zum Lästern«, das heuer erschienen ist. Es handelt sich dabei um einen tanzbaren, nachdenklichen Indie-Pop-Song über das Single-Sein in der einsamsten Zeit, die diese Generation wohl je erlebt hat. Hören wir Joe Stöckholzer mit »Alleine sein ist keine Tragik«.
Wenn ich nur wüsste, was mit mir los ist, würde ich dich mitbringen in meine Wohnung. Wenn du nur wüsstest, was mit mir los ist, würdest du abhauen und nicht wollen, dass ich dich begleiten soll. So lang bleibe, wie ich will, und dann nur alleine komm, nur alleine komm. Was ich bei dir bleiben soll, geh, wann ich will, und du dann nur alleine kommst, nur alleine kommst. Alleine sein ist keine Tragik, für dich und mich nicht, keine Panik. Und wirst nicht glauben, wo ich grad bin, da und dort und Simsalabim. Ich hoffe, der Letzte macht uns nicht blind, du. Wir haben beide schon gut ein Intus. Wenn du nur wüsstest, was uns bevorsteht, würdest du abhauen und nicht wollen, dass ich dich begleiten soll. Solang bleibe, wie ich will, und dann nur alleine komm.
Thank you.
Hörerinnenfragen.
Für die heutige Sendung haben wir wieder einige Hörerinnenfragen zugesandt bekommen und die haben Meinungen, Anmerkungen und Wünsche an meine beiden Gäste. Meine erste Frage daher gleich zu Beginn. Patrick aus der Josefstadt hat eine Frage an Dr. Psoter und die lautet folgendermaßen. Wir haben in der Beginn der Pandemie vor allem der älteren Bevölkerung Unterstützung zugesagt. Ich erinnere mich, dass wir für jene, die das Haus nicht verlassen durften, Telefonaktionen gestartet haben, damit sie Kontakt halten, nicht einsam sind und damit wir sie auch psychisch unterstützen. Jetzt zeigt sich aber, dass es vor allem die jungen Menschen sind, die so schlecht mit dieser Situation und dem Social Distancing und der Isolation umgehen können, während die Älteren in meinem Umfeld damit inzwischen sehr, sehr gut leben können. Warum ist das so?
Vorweg noch möchte ich das bestärken, was Sie zuerst gesagt haben, dass dieses Wort des Social Distancing wirklich das Unwort schlechthin ist, weil es ja tatsächlich um physische Distanz und um in Wahrheit um soziale Nähe und emotionale Nähe geht. Und damit sind wir schon auch zum Teil bei der Beantwortung dieser Frage, zumindest bei einer Interpretationsmöglichkeit, in einer bestimmten Entwicklungsetappe unseres Lebens, nämlich in dieser Zeit der Jugend, brauchen wir diese soziale Interaktion noch wesentlich mehr als zu anderen Zeiten unseres Lebens, weil wir uns in diesen ganzen Formen der sozialen Interaktion auch erproben. Es ist ja die Zeit, wo man in Beziehungen tritt, in Partnerschaften, ja. Es ist auch die Zeit, wo man in der Gruppe ist, ja. Also sowohl jetzt einzeln in Beziehungen, aber auch in Gruppen von jungen Menschen. Und hier auch eine Nähe, natürlich, auch eine körperliche Nähe, eine Notwendigkeit zumindest zu sein scheint. Und das sind Dynamiken, die in den späteren Jahren schon ein Stück weit anders sind. Ja? Mhm. Wobei ich sage mal, das wirklich gute Schützen der alten Bevölkerung ist uns nur bedingt gelungen. Ich darf daran erinnern, dass fast 50% aller Menschen, die an Corona verstorben sind, aus den institutionellen Seniorenbereichen kommen. Mhm. Ja? Und das ist jetzt nicht das spezifische, schon gar nicht das spezifische Wiener Phänomen, da ist es weniger als in anderen Bundesländern, aber es ist ja gar kein spezifisches Österreich-Phänomen. Es ist vielfach in vielen Ländern so gewesen. Aber Tatsache ist, dass die jungen Menschen nicht so sehr körperlich unter dieser ganzen Situation leiden oder deren Risiko jetzt nicht so ein hohes ist, sondern wirklich psychisch sehr, sehr stark darunter leiden. Und da gibt es jede Menge Datenlagen dazu. Und wir sind da wirklich aufgerufen, unsere Aufmerksamkeit zu widmen und uns Gegenstrategien zu überlegen.
Mhm. Kunst und Kultur ist Nahrung für die Seele oder auch Balsam für die Seele. Und Laura hat eine Frage an Doktorin Haag. Warum waren die Museen im Lockdown eigentlich wirklich geschlossen? Wäre es nicht gegangen, einfach weniger Personen reinzulassen? Sie hatten doch sicher ein Sicherheitskonzept dazu. Liebe Grüße, Laura.
Ja, eine sehr gute Frage, die tatsächlich uns sehr oft auch schon gestellt wurde. Ganz am Anfang zum ersten Lockdown mussten wir natürlich einmal sozusagen schauen, dass die Systemerhalter da sind. Alle anderen waren ja in Kurzarbeit und wir hatten uns vorbereitet auf eine Wiedereröffnung der Museen entsprechend den Gesundheitsstandards. Wir mussten uns schon darauf adaptieren, sozusagen mit den Desinfektionsmitteln, den Abstandshaltern und so weiter. Grundsätzlich ist es ja so, dass in den Museen permanent für ein gutes Klima im besten Sinn des Wortes gesorgt wird für die Kunstwerke, aber auch für die Besucher. Das war ja schon vor Corona so. Es musste nur möglichst eben der kontaktlose Besuch arrangiert werden. Und all diese Maßnahmen, die durch die Verordnungen veranlasst waren, eben tatsächlich umsetzen zu können. Dass wir dann zwischendurch immer wieder während der anderen Lockdowns auch geschlossen halten mussten, hat auf der einen Seite wahrscheinlich etwas damit zu tun gehabt, dass wir einfach in einem Akt der Solidarität natürlich auch uns nicht bevorzugt wissen wollten und vor allem nicht eine Art der Kulturinstitution wie die Museen zum Beispiel gegenüber anderen wie den Kinos, den Theatern, Oper, Musik, Konzerthäusern und so weiter als privilegiert bevorzugt gesehen zu werden. Aber wie gesagt, wir haben uns wirklich bemüht, ständig auch bei der Politik darauf einzuwirken und unsere Staatssekretärin Andrea Mayer hat sich hier wirklich in die Bresche geworfen, im Verständnis dafür, dass Kunst und Kultur gerade für Menschen in dieser Zeit, wo sehr viel Social Distancing herrscht, wo sehr viel Unsicherheit herrscht, wo viele Begegnungen fehlen, dass diese Begegnung mit Kunst und Kultur möglich gemacht werden kann und eben auch möglichst im echten, im analogen Sinne im Museumsbesuch. Und wir sehen das jetzt eben auch tatsächlich. Die Museen dürfen ja derzeit offen sein. Wir sehen, dass das von der Bevölkerung wirklich angenommen wird. Es sind auch sehr viele junge Menschen bei uns in den Häusern, was ich sehr erfreulich finde. Man spürt auch, dass es den Menschen ein Anliegen ist, wieder andere Anreize zu bekommen, als nur sozusagen den digitalen Anreiz zu Hause zu haben, sondern wirklich auch Kunst erleben zu können, vielleicht auch gemeinsam erleben zu können. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und wir sehen, dass das ein großer Schritt dazu sein kann, die Bedeutung von Kunst und Kultur für eine gesunde Gesellschaft einfach am Beispiel zeigen zu können.
Ja, herzlichen Dank für diese wichtige Beantwortung auch und diese Unterstützung der Kunst und Kultur. Das ist am Mercato Rosso ein ganz, ganz fixer und wichtiger Bestandteil auch. Wir kommen damit gleich zu Ihrem Musikwunsch, Frau Doktorin Haag. Und Sie haben sich den Song einer starken, einer großartigen Frau gewünscht. Lilith nennt sich die oberösterreichische Soul-Sängerin, die mit bürgerlichen Namen Eva Klampfer heißt und in ihrer Musikkarriere schon vor Corona einiges mitgemacht hat. Nach ihrem Musikstudium in Linz erhielt die Musikerin einen Plattenvertrag in New York. Das Label ging nur leider in Konkurs, doch die Verträge der Künstlerinnen wurden nicht aufgelassen. So durfte Lilith 3 Jahre lang nichts veröffentlichen und 2019 war dann die Frist um und das Comeback umso eindrucksvoller. Lilith veröffentlichte 2019 die Single Call Me Bad und das Video dazu, das wurde im Kunsthistorischen Museum in Wien aufgenommen. Eine starke Kulisse für einen starken Song von einer starken Frau. Lilith mit Call Me Bad.
Came to be what I desire. My past is short and so is my Vader. Hey, but off I went, packed with the fire. Is that to bring some light to dark? What's the dream? My answer I came for. Bringing my inner to the out. Hey, but they deceive, brought me a content. What a way to love modesty won't win the game.
Call me back. You can call me back. history needs to be far from repeat. I can feel them frown. My life, my grounds. Call me back. Call me back. Call me back. You can call me back. Oh, you can call me back. Oh, call me back. Call me back. Mm-hmm. You can call me back. Yeah, yeah. Mama, the past ain't now. Oh.
Eines ist leider gewiss, Corona wird uns noch länger begleiten. Wir haben in dieser Sendung schon sehr viel Wertvolles gehört und zum Abschluss möchte ich meine Gäste bitten, meinen Zuhörerinnen noch ein paar Anregungen mit auf den Weg zu geben. Wenn man so möchte, Überlebenstaktik mit in den Rucksack hineinzupacken, nachdem die Krise so schnell nicht zu Ende sein wird. Belastet sind wir ja alle, aber nicht alle im selben Umfang. Manche haben einfach bessere Rahmenbedingungen als andere, auch sozial bessere Rahmenbedingungen und können sich, wie man auf Wienerisch sagt, besser richten als die anderen. Was würden Sie denn so jenen empfehlen oder was als Tipp mitgeben? Wie kann man denn in Wien so die nächsten Monate in dieser Krise doch noch halbwegs gut überstehen? Was packen Sie in den Rucksack meiner Zuhörerinnen? Herr Dr. Psoter.
Ja, was packe ich in diesen Rucksack? Zum einen einmal die Empfehlung, sich zu bewegen. Ja, ganz wichtig. Wir alle sind in diesen Zeiten jetzt viel mehr vor irgendwelchen digitalen Medien oder Bildflächen. Und das muss man kompensatorisch sozusagen ausgleichen, mit ganz bewusst bewegen. Ja, das kann auch zu Hause sein, aber warum jetzt? Das ist Frühling beginnender. Und warum nicht rausgehen und die Zeit wirklich auch draußen nützen? Ja, auch zu sehen, und das ist gerade jetzt, dass verschiedenste Bereiche der Natur beginnen jetzt zu erblühen. Ja, und das wirklich wahrzunehmen. Ja, und das auch wirklich zu genießen. Ja. Die Museen sind erfreulicherweise geöffnet, wie wir zuerst gerade gehört haben. Also auch das Thema Kunst oder Musik, sich einfach Gutes tun mit all dem, was es da an Möglichkeiten gibt. Und da gibt es in Wien doch wirklich vieles an Möglichkeiten. Also das in vielfältigster Weise zu nützen. Aber ich sage auch dazu, das nicht nur alleine zu tun, sondern auch soziale Kontakte zu pflegen. Unser soziales Ich braucht Kontaktpflege, ja, und die kann nicht nur digital sein. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn wir den Rucksack gesagt haben, vom Rucksack gesprochen haben, dass sich mehrere Menschen mit einem Rucksack treffen, durchaus einen Sicherheitsabstand halten, aber im Freien dann auch einen guten Kaffee trinken. Es bringt jemand vielleicht auch einen Kuchen mit oder irgendwas dergleichen und dann wird miteinander ein Spaziergang, eine Wanderung unternommen. Also wirklich rausgehen. Und was ich auch empfehle, sind wirklich, wirklich angenehme Rituale. Also auf diesen auf diesen kräftigen Assam, den ich ein bisschen länger ziehen lasse am Sonntag, wo ich mir das dann ganz genau sozusagen abmesse, oder genau, so übertrieben ist es auch wieder nicht. Aber schau, wie viel Milch da reinkommt, auf den, das ist ein Ritual, auf das freue ich mich schon sehr. Und ich vermute, dass es der Frau Dr. Nag mit dem grünen Tee ähnlich geht. Es gibt also auch gesunde, wohlige Dinge, mit denen wir uns sozusagen rituell Freude bereiten können. Ja, ich empfehle übrigens auch, auf ausreichend Schlaf zu achten, sich nicht ununterbrochen negative Nachrichten einzuziehen. Es genügt wirklich, wenn wir zweimal am Tag informiert sind über die aktuelle sozusagen Infektionslage. Das reicht, ja. Und dabei lasse ich es mal fürs Erste gut sein.
Das ist schon eine gute Liste, die man einpackt, Liste. Aber da kommt jetzt, nehme ich an, noch was dazu, liebe Frau Doktorin Haag, oder?
Nein, es kommt schon noch was dazu, wobei ich sagen möchte, es klingt fast so, als hätten der Herr Dr. Psota und ich den berühmten Rucksack gemeinsam gepackt. Denn ich würde genau die gleichen Dinge empfehlen, versuche auch für mich gemeinsam genau diese Ausgewogenheit aus Hinausgehen nutzen. Die Tage werden länger, es kommt jetzt der Frühling. Wien ist so eine fantastische Stadt, bietet so unglaublich viel. Man kann wirklich alles, jedes Angebot annehmen, hinausgehen, Sport treiben, Bewegung machen, kulturelle Angebote nutzen, spazieren gehen, Meetings vielleicht auch einmal im Gehen abzuhalten und nicht digital abzuhalten, ausreichend Schlaf, das Fernhalten von, ich sage immer, negative Energie, Energieräuber so gut als möglich auch fernzuhalten, sich selbst was Gutes zu tun, denn nur wenn man selbst stark ist und selbst halbwegs sozusagen mit Energie ausgestattet ist, kann man die auch weitergeben und kann andere dazu motivieren und versuchen, die mitzunehmen. Also das halte ich alles für wichtig und natürlich schlage ich vor, nutzen Sie das kulturelle Angebot der Museen. Das ist wirklich etwas, was Leib und Seele gut tut.
Ja, das ist ein guter Schluss und ich hoffe so dringend, dass dieses Angebot auch in den nächsten Wochen und Monaten uns gemeinsam erhalten bleibt. Vielen herzlichen Dank für diese Empfehlungen und ich hoffe, Sie haben jetzt ausreichend Zeit noch an diesem Sonntag, selbst sich diesen wunderbaren Ritualen und guten Dingen hinzugeben. Ich bedanke mich fürs Kommen am Mercato Rosso. Liebe Frau Doktorin Haag, danke vielmals.
Sehr gerne.
Herr Dr. Sota, vielen lieben Dank fürs Kommen und für die Diskussion.
Vielen Dank für die Einladung.
Den nächsten Mercato Rosso gibt es am 4. April und zwar mit einer Spezialsendung zu einem der 23 Wiener Gemeindebezirke. In der Donaustadt waren wir ja bereits. Nun folgt der 5. Bezirk, das schöne Margareten. Besonders prägend für Margareten sind die zahlreichen Gemeindebauten in Gürtelnähe. Was vielleicht einige nicht wissen, der Bezirk beheimatet den ersten Wiener Gemeindebau, den Metz-Lenztaler Hof, erbaut schon 1919 bis 1920. Darüber und über viele weitere Themen spreche ich unter anderem mit meinem Gast Ingenieur Kurt Wimmer, ehemaliger langjähriger Bezirksvorsteher in Margareten und nunmehriger Präsident des Vereins Wiener Kulturservice. Der hat sicher auch noch den einen oder anderen Insider-Tipp für uns parat. Wie immer freue ich mich sehr auf Fragen dazu an redaktion@mercatorosso. So, und nun darf ich abschließend auch noch etwas Wichtiges in unseren Überlebensrucksack packen, nämlich Lachen. Humor. Hat Humor eine heilende Wirkung? Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Wir könnten einen ganzen Mercato Rosso wahrscheinlich zum Thema Humor veranstalten. Den Selbstversuch starten wir jetzt mit der letzten Musiknummer der heutigen Sendung, nämlich Alexander Warter und Franz Alexander Langer sind ja schon lange fixer Bestandteil der heimischen Musiklandschaft. Sie sind als Sänger, Komponisten, Dirigenten, Texter tätig. 2020 brachten sie die Single Schaas heraus, in der sie mit Augenzwinkern über die Corona-Situation sinnieren. Liebe Zuhörerinnen, lassen Sie uns zum Abschluss der heutigen Sendung mit Humor in diesen weiteren Sonntag starten. Und zum Abschluss immer noch mein Motto: Engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntagvormittag.
Ich will meine Freunde sehen, ohne Maske shoppen gehen, doch das geht nicht. Ich will die Großeltern besuchen, eine schöne Reise buchen, doch das geht nicht. Ich will nicht in der Maske schwitzen, lieber im Fußballstadion sitzen, doch das geht nicht. Ich will in Discos Party machen und dort tanzen, trinken, lachen, doch das geht nicht. Ich find das, was hier gerade abgeht, richtig dumm. Sag, wie gehst denn eigentlich du damit um?
Ich denk mir, Schatz, 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 Schatz. Kein langes morgendliches Dein, weil wir im Homeoffice verweilen,
brauche ich eh nicht.
In der U-Bahn drin vergehen, weil die Achseldüfte wehen,
brauch ich eh nicht.
Beim Wecker noch auf Schlummern drücken, statt im Stress noch früh zu stücken,
brauch ich eh nicht.
Nur ein Hemd, Krawatte, lose und ein Sakko bei die Hose,
brauch da eh nicht.
Doch auch beim Videochat ist mein Chef sportlich drauf. Er sagt zum Aufwachen, stehen jetzt alle auf.
Er denkt sich, Schatz, 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 Schatz. Und pack dich mal im Leben auf der Frust.
Weißt du jetzt, was du singen musst?
Mercato Rosso.